Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns erhalten hast bis zu diesem Abend. Das ist nicht selbstverständlich. Viele, die mit uns waren, sind nicht mehr mit uns. Das Leben ist wie ein Hauch und hängt an einem seidenen Faden. Wenn wir uns heute auch treffen, morgen könnte schon anders sein. Aber lass die übrige Zeit unseres Lebens die beste sein, die reichste im geistlichen Leben und die herrlichste. Nun, wenn wir dein Heiligwort reden, rede zu uns, lass keine diesen Raum verlassen, ohne dass dein Heiligwort das Herz erreicht hat. Und lass diesen Abend unvergesslich sein und uns näher bringen zu dir. Um deines Namens willen. Amen. Als ich im Flugzeug saß und die Menschen schliefen, dachte ich, ach, dies ist eine gute Gelegenheit jetzt, dass ich meine Bibel nehmen kann und die lesen. Und ich betete und sagte, Herr, rede zu mir. Und gib mir ein Wort von dir her in ganz besondere Art und Weise. Und dieses Wort möchte ich mit Ihnen heute Abend teilen. Ich schlug meine Bibel auf und las im Jeremia. Jeremia, Kapitel 48, das bekannte Wort. Aber wenn das Wort Gottes uns auch sehr bekannt ist, jedes Mal, wenn wir das lesen, ist es wie neu. Herrlich ist das lebendige Wort Gottes. Und ich dachte, ach, Erlo, du hast ja schon auf diesen letzten Tourneen darüber gesprochen. Ich sagte, ja, das weiß ich, aber ich will nicht danach gehen, was ich vor dem gesagt habe. Dieses Neu. Und Herr, gib mir das, was ich auch heute Abend sagen könnte. Dann las ich Jeremia 48. Und dieses Wort hat mich getroffen. Verflucht sei, der des Herrn Werk lässig tut. Verflucht sei, der sein Schwert aufhält, dass es nicht Blut vergieße. Habe ich gestoppt und darüber nachgedacht. Mit dem Flehen, Herr, schenke mir bis ans Ende, bis zum letzten Atemzug, dass ich nie ein Verfluchter werde, sondern dass ich mit ganzem Herzen, ohne irgendeine Lässigkeit, Gott treu bleibe bis in den Tod. Nun einige Punkte. Der erste Punkt heißt verflucht. Was bedeutet das, verflucht zu sein? Im Hebräischen, der Fluch und verflucht gilt als schärfste Strafandrohung des Gerichts. Wenn es heißt, du bist verflucht, sagt Gott, die schlimmste Strafe kommt über dich. Das ist was Furchtbares, was Erschreckendes. Da wird man zunichte gemacht. Da wird man verwüstet. Als der Herr den Feigenbaum verfluchte, verdorrte er bis auf die Wurzel. Und der Petrus sagte, Herr, schau den Baum an, den du gestern verflucht hast. Der ist verdorrt bis auf die Wurzel. Wehe einen Menschen über den, der Fluch Gottes kommt. Das ist etwas Furchtbares. Furchtbares. Möge keiner unter uns je ein Verfluchter sein. Etwas Schreckliches. Er muss damit rechnen, dass er zerstört wird mit seinem ganzen Haus. Da ist kein Segen, da ist kein Fluch. Er wird seine Kinder verlieren. Und Kindeskinder, wenn Gott sich nicht in seine Barmen sich ihrer annimmt. Also, das Wort verflucht ist ein schreckliches Wort, erschreckendes Wort. Als ich darüber nachsann, da war der Schlaf weg, da war die Müdigkeit weg. O Herr, bewahre uns davor. Natürlich begann ich mit mir selbst. Und ich gebe nun weiter, was der Herr mir gegeben hat. Es gilt die schärfste Strafandrohung des Gerichts. Verflucht. Zweite Wort. Weh des Herrn Werk. Werk. Wenn es von des Herrn Werk die Rede ist. Worüber wird geredet? Da finden wir das hebräische Wort Melaka. Und Melaka bezeichnet in der Grundbedeutung die Ausführung eines Auftrages. Melaka. Das Wort bezeichnet in der Grundbedeutung die Ausführung eines Auftrages. Gott redet, gibt dir einen Auftrag, sagt, tue das, ein Befehl, eine Aufgabe, die Gott uns gibt. Also, wenn es heißt, des Herrn Werk, bedeutet es die Ausführung seiner Aufgabe, die er für dich und für mich hat. Unseren Auftrag, unsere Aufgabe. Und die dürfen wir nicht auf keinen Fall lässig ausführen. Gott hat eine Aufgabe für uns allen. Und ohne Ausnahme, Matthäus 28, Vers 20, sagte zu seinen Jüngern, geht in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Auftrag der Gemeinde, dieser Auftrag gilt uns allen. Wofür sind wir hier in der Welt? Nicht nur, dass wir Christen sind, sondern dass wir anderen auch zu Christus führen, zu Jesus. Und das beginnt nicht damit, dass wir nach China gehen oder Korea oder Japan, sondern ihr werdet meine Zeugen sein hier in Jerusalem. Da, wo wir sind, wo wir uns befinden, in der Schule, im Geschäft, zu Hause, bei der Küche, mit den Nachbarn, da beginnt es, die uns am nächsten sind. Dass wir mit allem Fleiß die zu Jesus führen wollen. Das ist unser Auftrag. Das ist die Aufgabe der Christen. dass wir anderen zu Christus führen, dass wir Licht sind für die. Licht, Leben, ein Zeugnis Jesu Christi und dass wir andere Seelen zu Jesus führen. Wann haben Sie das zuletzt gemacht? Wann haben Sie die letzte Seele, den letzten Freund, den letzten Nachbar oder wer es ist, zu Jesus geführt? Wie lange ist das her? Ich habe es schon so oft gesagt, in den letzten Reisen, in den letzten Jahren, dass es gesagt wird, wenn wir Christen, wenn jeder Christ nur eine Person zu Jesus führen würde, in einem Jahr, und aus ihm ein Jünger Jesu machen, weil es heißt, lehret nicht zu wissen, aber zu halten. Wir können unsere Kinder lehren. Liebt nicht die Welt. Ihr sollt nicht huren. Ihr sollt dieses und jenes nicht tun. Das ist eine Sache. Die andere Sache, sie lehren, das zu halten. Gott hat uns nie, unser Auftrag ist nicht, Menschen zu lehren, zu wissen, sondern lehren zu halten. Und wenn wir uns dasselbe nicht lehren können, wie unsere Kinder, und wenn wir unsere Kinder das nicht lehren können, wie unsere Mitmenschen, ein gewaltiger Auftrag. Lehret sie zu halten. Und das beginnt im eigenen Haus, das beginnt bei den Nachbarn, Jerusalem, Judäa, Samarien und dann bis an alle Weltende. Unser Auftrag. Und der Text sagt, wer damit nicht beschäftigt ist, der ist verflucht. Kann man fast nicht fassen. Einer rief mich an und sagte, du Erlo, ich hatte zuerst den Mann angerufen und konnte den Mann nicht erreichen. Dachte ich, ich rufe die Frau an. Und als ich mit der Frau sprach, sagte, ich habe deine Kassetten gehört. Und mein Mann hat eine gehört. Und dann sagte er, ja, er hat zu den Pastoren gesprochen. Nein, nein, sagte die Frau, zu uns allen. Nein, du kannst doch nicht erwarten, wir, die wir keine Prediger sind, dass wir solch ein Leben leben müssen. Das war bei einer Pastorenkonferenz. Ja, einige haben solch eine Meinung. Aber dieses Wort gilt alle die, die die Bibel lesen können. Gilt auch uns, die wir uns Christen nennen. Und in diesem Auftrag darf keiner lässig sein. Keine. In Sprüche 18, Vers 9, da heißt es, wer sich auch nur lässig zeigt bei seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbens. Ein Bruder des Verderbens. Wenn wir lässig sind in Gottes Sache, in Gottes Werk, sind wir Brüder des Verderbens. Teil des Fluches, das Verderben. Nun, der Herr Jesus hat gesagt in Hesekiel 3, wenn ich den Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht, wird ich sein Blut von deinen Händen fordern. Das ist auch eine schlimme Sache. Wenn Gott zu einem Menschen sagt, du wirst sterben, und du als Christ warnst ihn nicht, er wird sterben, aber sein Blut wird Gott von deinen Händen fordern. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als dass du ihn getötet hast. Du bist der Mörder. Gott wird dich verantwortlich halten und sagt, du hast ihn ermordet. Nein, Herr, das habe ich nicht. Auf keinen Fall. Wir haben einen Mitarbeiter und der ist uns und dem Reich Gottes Gold wert. Der hat als junger Mann einen Mitschüler erstochen, getötet. Er wollte dann zu einem berühmten Zauberer und Zaubermittel zu bekommen, um den Richter bezaubern. Dankeschön. Heute Abend ist der erste Abend, da muss das Deutsche noch zurückkommen im Kopf. Aber das kostete ihn so viel, dass er kein Geld hatte, das zu bezahlen. Und dann sagte seine Tante, du geh zur Missionsstation, kostet es aber, kannst du geholfen werden. Kann dir geholfen werden. Dann kam er und ging gleich in den Gottesdienst. Und als er im Gottesdienst war, wurde das Evangelium verkündigt. Und da sagt ihm eine Stimme, du, schau mal da vorn. Und er schaute nach vorn und da sah er volle Leichen. Und die Stimme sagt, die hast du alle getötet. Er sagt, nein, ich habe einen getötet, nicht alle die. Und die Stimme sagte, du hast einen mit dem Dolch, mit dem Messer getötet, aber die anderen hast du mit deiner Zunge getötet. Jedes Mal, wenn du bös über jemand gesprochen hast, was nicht aufbauend ist, hast du ihn getötet. Das sind deine Leichen da. Und dann weinte er zerbrochenen Herzen, so sagte, Gott sei mir Sünde gnädig. Ich bin hierher gekommen und wollte Hilfe haben. Und wird jetzt nur noch mir angeklagt. Und er sah alle die. Und er sagte, Gott, reinige nicht nur meine Hände von dem Blut dieses Mannes, sondern auch meine Zunge. Also, Gott sagt, wir sind schuldig. Wenn Sie eine Freundin haben, Nachbarin, haben Sie schon mit ihr mal über Jesus gesprochen? Schon darüber gesprochen, wo sie wohl die Ewigkeit verbringen wird? Oder nicht? Gott sagt, wenn die Person stirbt und fährt ins Verderben und du hast sie nicht gewarnt, wird er ihr Blut von deinen Händen fordern. Lässig verflucht, der sein Werk lässig treibt. Das Werk ist Gottes Aufgabe. Ihre Aufgabe von Gott. Das, was Gott ihnen als Aufgabe gegeben hat. Und das ist, ihr seid das Licht der Welt. Wir sollen unsere Mitmenschen erleuchten. Ihnen zum Segen sein. Lässig treibt. Lässig kann auch mit vernachlässigen übersetzt werden. Oder untätig sein. Oder halb tun. In der englischen Sprache heißt es, die Übersetzung vom Hebräischen half, halb, halbs, halb. Nur halb tun, Halbheit. Lässig bedeutet auch Halbheit, halbherzig. Nicht von ganzem Herzen
mit allen Kräften.
Ja, nur dabei zu sein, aber nicht ganze Sache, von ganzem Herzen. Dass es nur eine halbe Sache ist. Und da liegt der Fluch Gottes drauf. Wenn du verflucht bist, kann deine Frau auch den Fluch erben von dir und deine Kinder auch. Bis ins dritte und vierte Glied, deinetwegen. Was bedeutet es, nicht halbherzig zu sein? Nicht ganz bei dem Werk des Herrn sein? Vor vielen Jahren, sagt ein junger Mann mir, er war verlobt. Er sagt, Erlo, ich kenne dich, ich weiß, wie du predigst. Ich will dir eines sagen, du weißt doch nichts. Ich war unverheiratet. Wenn du eine Freundin hast oder verlobt bist, so siehe, wie du die liebst, kannst du Jesus nicht lieben. Die Liebe geht über alles. Du kannst den Herrn Jesus nicht lieben. So wie du deine Freundin liebst. Mit solchem Eifer, mit solch einem Feuer. Du träumst auch von ihr. Du kannst Jesus nicht so lieben. Ich sagte, du, in dem bin ich ein Kind. Ich habe noch keine Freundin gehabt. Bin auch noch nicht verlobt gewesen. Aber Jesus sagt, wer Vater und Mutter, Frau oder Kinder mehr liebt als mich, ist mein nicht wert. Sagt Elo, du weißt nicht, wovon du redest. Bis du mal eine Freundin hast, und du verlobt bist, wirst du erkennen, dass man Jesus nicht so lieben kann. So sehr. Was geschehen, liebe Freunde? Es hat nicht sehr lange genommen, war Gott ihm gnädig und seine geliebte Freundin hat ihn verlassen. Sagt, ja, du junge Bursche, Gott im Himmel hat dich gehört und er war dir gnädig. Denn du wärst in die Hölle gefahren, mit solch, hätte er dich zu ihm genommen. Er sagt, wer zu mir kommt und verlässt nicht alles, kann nicht mein Jünger sein. Wenn du auch eine Freundin hast, muss sie an zweiter Stelle stehen und Jesus an erste. Und wenn du eine Frau hast, stehst du daneben. Und wenn der König kommt, und bist daneben. Und der König macht, was er will. Aber wenn sie den ersten Platz hat, bist du verloren. Wirst zu Schanden. Jesus muss der Erste sein. Da darf keine Person, keine Arbeit, kein Geld, kein Ruhm, nichts anderes von solcher Wichtigkeit sein in deinem Leben wie Jesus Christus. Heute Abend müssen wir uns mal selbst etwas prüfen, selbst prüfen. Liebst du Jesus über alles? Ist seine Sache, sein Werk, seine Aufgabe, sein Auftrag dir teurer und von größerem Wert als irgendetwas anderes, dass Jesus Christus als Erste in deinem Leben ist? Es ist eine gefährliche Sache, wenn das nicht so ist. Lässig bedeutet halbherzig. Halt. Nein, du verwirfst das nicht, Gott. Du machst auch noch mit. Aber auch dieses. und es vom Größeren wird. Lässig, Halbheit, nicht mit ganzem Herzen bei der Sache Gottes. Und das kann keiner unter uns, alt oder jung, sich leisten. Die Sache ist zu ernst. Zu ernst. Flugzeug, gaben Sie mir auch eine Zeitung. Ich sage, gib mir mal eine rote, kommunistische, südafrikanische. Ich will mal hören, was die Kommunisten sagen. Und was hatten Sie dort? Ein Bild von einem Pfarrer. Als sie seine Frau noch Freundin war. Da saß er auf ihr Schoß. Er als Pfarrer auf seine Freundin Schoß. Dann hatten sie noch ein Bild beim Hochzeitstag. Glückliches Gesicht des Pfarrers und der Braut. Und jetzt nach 6 Jahren hatte sie ermordet. Und da schrieben sie, bis der Tod uns scheidet, wird er sie lieben. Er hat sie geliebt, bis der Tod sie geschieden hat. Aber sie ist tot, er lebt, er hat das veranstaltet, dass sie starb. Hat einen anderen Mann 3000 Rand gegeben und gesagt, du töte meine Frau. Eine Kugel war genug. Da war sie tot. Ja, und wenn du auch ein Pfarrer bist und Liebeleien hast, das hält nicht lange an. Nur der Fluch Gottes ruht auf eine Sache, wenn er nicht der Urheber der Sache ist. Das A und O, wenn er die Sache nicht begonnen hat. Das ist eine schlimme Sache. In Richter 5, Vers 23 lesen wir, verfluchet Meros, sprach der Engel des Herrn, verfluchet, ja, verfluchet seine Bewohner, denn sie sind dem Herrn nicht zur Hilfe gekommen, dem Herrn zu Hilfe unter den Helden. Meros war ein Ort, eine Stadt. Und der Engel des Herrn kam vom Himmel und sagte, verflucht diesen Ort und diese Menschen. Verfluchet, verfluchet. Denn sie sind dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen. Was bedeutet das? Dem Herrn zu Hilfe. Wenn der Herr uns einen Auftrag gibt, wenn der Herr uns eine Aufgabe gibt, dann ist er mit Leib und Seele dabei. Wenn er sagt, den Menschen soll das Evangelium gebracht werden, das ist Gottes Sehnen, Verlangen, sein heißer Wunsch. Das brennt in seinem Herzen. Und er möchte, dass wir ihm zu Hilfe kommen. Dass wir durch die Gnade Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes das ausführen, was auf seinem Herzen ist. Er hat seinen geborenen Sohn gegeben für alle Welt. Er ist für sie gestorben. Er hat alles getan, was er konnte. Die Bibel sagt, wenn er seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er mit ihm uns nicht alles geben? In diesem Sohn war alles. Hat nichts zurückgehalten. Den Sohn gegeben, dass die Menschen errettet werden und nicht verloren gehen. Nun steht er und braucht Menschen, die ihm zu Hilfe kommen. Also wenn wir anderen sagen von Jesus, und sie näher bringen wollen zu Jesus, kommen wir Gott zu Hilfe, wir helfen ihm in seiner Sache, in seinem Werk. Und das ist schrecklich, dass die Bewohner Meros, kannst nachlesen, Richter 5,23, wie der Engel Gottes vom Himmel herabkam und rief aus, verflucht, verflucht, verflucht seid ihr, weil ihr Gott nicht zu Hilfe gekommen seid. Gott helfen in seiner Sache. Wir haben viele Beispiele in der Bibel. Nur ganz kurz, denken wir nur an König Saul in 1. Samuel 15, Vers 3 und 9. Da sagte Gott zu dem König Saul, so zieh nun hin und schlage die Amalekite. Gott im Himmel hat beschlossen, die sollen nicht schlagen werden. Schone ihre nicht, sondern töte Mann und Weib, Kinder, Säuglinge, Ochse, Schafe, Kamele und Esel. Aber, dann heißt es, aber, Saul und das Volk verschonten Agag und die guten Schafe, die guten Rinde und wollten nicht alles verbannen. Da war ein Aber. Kennen wir ein Aber? Ja, Abi. Gott sagt, Gott will das nicht oder Gott gibt dir diesen Auftrag. Ja, Abi. Möge es kein Abi geben in unserem Leben. Seine scheußliche Sache, wenn ein Abi ist. Sondern, dass Gott Ja und Amen ist. Und wenn Gott was sagt, aufs Wort gehorcht. Und Gott befahl den König Saul, verbanne die Amalekite, töte alles, lass keinen übrig, bringe sie alle um. Aber Saul und das Volk schonten einige. Sie fanden Agag, den König, der bettelte, der flehte sie an, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Ich weiß von einem schwarzen Mann, der hatte eine Freundin. Und schließlich sagte er so, wir sind zu weit gegangen, machen Schluss damit, ging er zum Mädchen, Schluss. Dann hat sie ihn so gebettelt, bitte nicht. Und wenn du mich im Stich lässt, ich nimm mir das Leben. Und dann kam er zu mir in der Not, was soll ich tun? Sie sagt, sie nimmt sich das Leben. Ich sage, lass sie sich das Leben nehmen, dann bist du sie los. Geh du auch nicht hin und bekehre sie. Sende einen anderen Predige, dass er zu ihr geht. Nicht du. Aber er hörte nicht, er sagte, Arme. Ich habe es auf meinem Gewissen, wenn sie sich das Leben nimmt. Ich werde nie wieder glücklich sein. Und sie haben geheiratet, und zwar ein Katze- und Hund-Verhältnis. Nach ein paar Jahren waren sie geschieden. Er unterhält sie auch nicht. Er hat eine andere geheiratet. Aber Gott hat ihm kein Kind wieder geschenkt. Von seiner ersten Frau ein Kind, aber ist tot. Sein Pflegel geworden, Drogensüchtige, und ist dabei umgekommen. Das ist der Fluch, den wir auf uns bringen. 1. Könige 20, Vers 42 heißt es, weil du den verbannten Mann von dir gelassen hast, wird dies deine Seele für seine Seele sein. König Ahab war ein Mann. Der flehte ihn an. Gott sagte, verbanne den Mann. Und dann hatte der König Ahab ein übles Erbarmen. Übles Erbarmen. Man kann sich eine Sache und einen Menschen, sich seine erbarmen. Und Gott sagt, das ist ein übles Erbarmen. Kompromisslos sollen wir Gott folgen und dienen. Und wenn du dich jemand erbarmst, sich seine erbarmst, Saul, König Saul hat es getan. Am Ende hat König Saul sich das Leben genommen, sein Spieß, nicht Spieß, Schwert im Boden, sich drauf geworfen, war aber nicht tot. Und sie sagen, dann kam ein Amalekite und der hat ihnen den Todesstoß gegeben. Und der rühmte sich, ich habe den König Saul ermordet und sagte es dem David. Und er sagt, David, du hast den Gesalbten des Herrn ermordet, tötet ihn. Also, Gott sagte ihn, töte den, hat ihn nicht getötet. Und den er leben lassen hat, hat ihn getötet. Erfassen wir das Geheimnis. Wenn da eine Sache in deinem Leben ist, die Gott nicht wohlgefällig ist, und du rechnest nicht mit der Sache ab, brichst damit, wird die Sache nicht dir zum Segen sein, sondern zum Tod. Wird die Ursache deines Todes sein. Also, Gehorsam, sagte der Prophet Samuel, ist besser als Opfer. Gehorchen. Verflucht, das ist ein Ende. Keine Zukunft für dich und deine Kinder. Zweitens, wer das Werk des Herrn wert, ist Gottes Auftrag, Gottes Befehl, Gottes Wort für dich. Wenn du das nicht ausführst und lässig bei dem sein, vernachlässigt, kannst du auch zur Seite schieben. Kannst du auch zur Seite schieben. Da sagt Gott, dann kommt nur der Fluch über dich. Möge ein jeder unter uns die glühende Bitte haben, Herr, schenke mir, dass ich nie lässig werde. Lass mich andere Sache vergessen, nach andere Sache vernachlässigen, aber dein Werke, deine Sache, damit, da muss ich mit ganzem Herzen dabei sein. Nun zum Schluss, der zweite Punkt. Verflucht, wer sein Schwert aufhält, dass es nicht Blut vergieße. Was bedeutet das? Sollen wir Blut vergießen? In Epheser 6, Vers 12 heißt es, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Nicht mit Fleisch und Blut. Das hat nichts mit Menschen zu tun. Hat eine geistliche Bedeutung. Hebräer 12, Vers 4 heißt es, ihr habt noch nicht bis aufs Blut die Sünde widerstanden. Also, wenn es heißt Blut vergießen, verflucht, der sein Schwert zurückhält, bedeutet, wenn wir die Sünde in unserem Leben lebendig lassen, wir sollen die Sünde und das Böse, das, was nicht von Gott ist, töten. Ihr habt noch nicht im Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut widerstanden. Also, dass wir die Sünde in uns töten. Sehr oft im Neuen Testament, Römer 8, spricht auch davon, tötet nun die Werke des Fleisches in eurem Leben. In Epheser 4, Vers 22 wird sogar aufgenannt. Aber das will ich ganz zum Schluss tun. Nun will ich etwas über eine Holländerin sagen. Sie hieß Corrie ten Boom. Sie hat Schlimmes erlebt in der Nazi-Zeit, Judenverfolgung. Sie hat die Juden versteckt. Bis sie am Kragen gefasst haben und ihre Schwester. Und dann waren sie auch im Konzentrationslager. Und haben vieles durchgemacht. Nach dem Krieg in 1947 ging sie nach Deutschland und sagt, ich möchte den Deutschen das Evangelium bringen. Und die Botschaft der Versöhnung und Vergebung. Und dann kam sie nach München. Und da durfte sie in eine Kirche predigen. Und dann hat sie über Vergeben gepredigt. Es war in 1947. Ihr Thema war, Gott vergibt. Und sie meinte, dass das die Botschaft wäre, die Deutschland brauche nach der Niederlage. Deutschland lag auf dem Boden, war sozusagen ausbombardiert, war ein bitterer Zustand. Und diese Frau, die sprach nun zu den Deutschen in München. Und er sagte, wenn wir zu Gott kommen mit unserem Sünden, Versagen und Fehlen und unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und wirft sie in die Tiefe des Meeres. Die Holländer sind ja sozusagen an einer Seite umgeben vom Meer. Und die lieben das Meer sehr. Und dann sprach sie, hat sie ihr Bild vom Meer, Gott wirft unsere Sünde bis in die tiefsten Tiefen des Meeres. Und dann ihre Fantasie etwas dazu. Und dann setzt er ein Schild drauf, kein Fischen erlaubt. Es gibt ja viele Fische. Die fischen gerne das wieder heraus. Oh ja, einige Frauen besuchen ihre Freundinnen. Und da wird nur über die Sünden anderer Menschen gesprochen. Das Erstaunliche ist aber, dass sie nicht mit ihren eigenen Sünden beginnen und nicht über ihre eigenen Kinder reden, sondern die anderen Kinder von den Nachbarn. Das sind wahre, hochgezüchtigte Pharisäer im höchsten, schlimmsten Grad. Der Herr sagt, du Heuchler, du siehst den Splint im Auge deines Bruders. Aber den Balken im eigenen Auge siehst du nicht. So, diese holländische Frau, die predigte nun von Vergebung. Gott vergibt und wirft die Sünde bis ins tiefste Meer. Und dann ein Zeichen droben, ein Schild, kein Fischen erlaubt. Und dann verließen sie die Kirche. Sie sagt, in der Zeit hatte kein Deutscher eine Frage nach dem Dienst. Kein. Ihr Maul war gestopft. Entschuldigt, wenn ich sage Maul. Einige haben keinen Mund, haben ein Maul. Aber Gott hatte den gestopft durch ihre Niederlage. Das große Reden war dahin. Das Prahlen, Hochmut, sie lagen am Boden. Hochmut kommt vor den Fall. und wenn es auch kein Deutscher ist. Hochmut ist Gott ein Gräuel. Und wenn man über die Anden erbarmungslos daherfährt. Und sie sagt, nach dem Vortrag verließen alle den Raum. Keine sagt ein Wort. Sie hatten noch Ehrfurcht vom Worte Gottes. Die zankten nicht mit dem Worte Gottes. Die argumentierten nicht. Sondern Gottes Wort galt, wenn Gott so sagt, ja. Aber heute sind manche Deutschen nicht mehr so. Und sie sagt, alle gingen aus dem Raum. Und dann plötzlich sah sie einen Mann, ging gegen den Strom und kam zu ihr. Und sie sagt, plötzlich erkannte sie den Mann. Das war eine der Wächter in Ravensburg, wo sie im Lager war. Ein grausamer Übeltäter. Frauen mussten alle ihre Kleider ausziehen und da inmitten des Saales hinwerfen und nackt vorbeigehen. Und sie erkannte ihn. Im Augenblick, im Nu, dachte sie an ihre Schwester, die vor ihr herging und war nur noch Haut und Knochen. Und dieser Bösewicht, der stand da, schaute sich alles an. Sozusagen mit seiner Peitsche, peitschte er dazwischen. Und bald darauf starb ihre eigene Schwester dort. Alles das kam zurück wie ein Blitz. Dieser ist der Mann. Sie sagt, sie erkannte ihn gleich, diesen Mann von Ravensbrück. Eine der grausamsten Männer, die dort waren in dem Lager. Er kam auf sie los und sagte, Fräulein, das war eine gute Botschaft, die Sie uns gebracht haben. Wie gut ist es zu wissen, dass unsere Sünden in die Tiefe des Meeres sind. Und reichte sie die Hand. Und sie sagt, wie oberflächlich und leichtfertig hatte sie über Vergeben gesprochen. Es war nur ein Spiel, sagt sie. Wie oberflächlich. So können wir mit frommen Worten Zirkus treiben. Und wir selber leben es nicht. Und bin ich gehorsam. Sie sagt, es war unmöglich für mich, meine Hand aus meiner Tasche zu holen, ihn die Hand zu reichen. Ich konnte es nicht. Und hat den ganzen Abend über Vergeben gesprochen. Was? Er redet von seinen Sünden in der Tiefe des Meeres und hat uns so behandelt, so schändlich seine Gräueltaten, den Tod meiner Schwester kann ich nicht vergessen. Und sie fummelte herum in ihre Tasche und konnte die Hand nicht herausholen, ihm die Hand reichen. Und dann dachte sie an das Wort im Vaterunser: Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Gott wird mich vergeben. Gott wird mir vergeben, so wie ich ihn vergebe. Aber ich kann das nicht. Und dieser Kampf. Und da erkannte sie, sagte, oh Gott sei mir Sünde gnädig. Ich habe über Vergeben gesprochen, ich weiß aber nicht, was Vergeben ist. Oberflächlich war es. Nur ein frommes Wortenspiel. Sie sagte, was mache ich jetzt? Und sie sagte sich, das Einzige ist, ich gehe jetzt nicht nach Gefühlen. Meine Gefühle gehen dagegen. Jetzt ist es eine Willensentscheidung. Nicht, was ich liebe, nicht, was ich fühle, sondern Gott sagt mir, was ich tun soll und ich muss mich entscheiden, meinen Willen. Und sie sagt, Herr, es geht gegen meine Gefühle, aber dein Wille geschehe. Und sie ruckte ihre Hand heraus, streckte sie eilend zu ihm. Denn er sagte ihr, auch ich bin jetzt zum Glauben gekommen. Hab den Herrn Jesus kennengelernt. Ich bin Christ geworden. Fräulein, vergeben Sie mir meine Sünden. Und sagt da, Gottes Wort war zu mächtig für sie. Sie sagt, jetzt kann ich nicht handeln nach Gefühlen. Was ich fühle und gutheiße, sondern auf Gottes Wort handeln. Gott sagt, vergebe. Und streckte die Hand aus in die Seine. Und sagte, in dem Augenblick war es, als ob ein göttlicher Strom durch ihren Körper ging. Von der Schulter bis in die Hände, den ganzen Leib. Und sie fing an zu weinen. Sie weinte bitterlich und sagte, Bruder, ich vergib dir von ganzem Herzen. Und ihr Leben war umgewandelt. Es war das Ende ihrer Bitterkeit. So tötet nun eure Glieder ihr Bruch, Fleischeslust, Bitterkeit, Nachtragen, Groll, Hass. Verflucht ist der, der sein Schwert zurückhält vom Blutvergießen. Töte diese bösen Sachen in deinem Leben. Mach Schluss damit, wenn du eine Frau hast und liebäugelst mit einer anderen oder hast eine andere im Geheimen. Das Verhältnis Köpfe heute Abend. Hol das Schwert hinaus. Töte die Sünde. Es wird dein Leben retten. Oder die Zukunft ist verflucht in diese und in jene Welt. Sie weinte und sagte, ich vergebe dir, Bruder, von ganzem Herzen. Sie hat die Sünde getötet. Ich erwähnte schon Römer 8, 13, tötet die Geschäfte des Fleisches. Alles das, was das Fleisch, womit das Fleisch beschäftigt ist. Sei es Lüge, Epheser 4, 22, Lüge, Zorn, faule Worte, die aus dem Mund kommen, Bitterkeit, Groll, Nachtragen, tötet. Verflucht ist der, der das Herrnwerk lässig tut. Ja, wir prüfen uns, wie habe ich in der Vergangenheit das Herrnwerk getan? Mit halbem Herzen oder war ich ganz dabei? Und wer sein Schwert zurückhält vom Blutvergießen? Wehe, wenn du Sünde mit der Sünde liebäugelst oder ein Auge zumachst und hast ein übles Erbarmen. In diesen Tagen war ich bei einem Löwenbaue, hat über 100 Löwen. und züchtet besonders die Weißen. Und die kleinen Löwen, die sind so niedlich. Ah, da möchte man mitspielen. Die Kinder sagen, ach, darf ich doch einen kleinen Löwen umarmen? Mach dein Bild mit mir von so was Schönes. Aber lass die kleine Sünde groß werden. Ist dein sicherer Gut. Einige Sünde, wenn sie in unserem Leben ist, sieht sie so niedlich aus. So schön. Wir lieben sie. Aber das wird wachsen und das wird unser sicherer Tod sein. Möge Gott uns schenken, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern Täter. Gott hat geredet, sein Wort. Er redete zu Edom, sagt, Edom, du wirst wüst bleiben. Dein Haus wird zerstört werden. Keine wird von dir übrig bleiben, denn du hast des Herrn Auftrag vernachlässigt. Warst nicht gesund, mit ganzem Herzen dabei. Da war ein Abi. Es war nicht ganze Sache. Wie sieht's aus bei uns, lieben Freunde, hier heute Abend, die wir hier sind? Ist ganze Sache oder halbe Sache? Da ist der Fluch. Nichts anderes übrig für sie. Oder für dich. Aber Gott sei Dank, da ist der Segen. Wer gehorcht, der bekommt den Segen. Lasst uns beten. Herr, mache dein heilig Wort ganz klar und deutlich, dass ein jeder unter uns das klar verstehen kann. Lass, bewahre uns davor, dass es in 1 Uhr hineingeht und an der Uhr herausgeht. Lass es tief hineinsinken bis zu den tiefsten Tiefen unseres Herzens, dass unser Christentum nicht nur ein Zirkus ist, ein frommes Spiel und eine halbe Sache, wo wir nicht mit ganzem Herzen dabei sind. O Herr, erbarme dich unser, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Amen.